Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Ich habe Krebs und trete zurück. Mit dieser Botschaft ging vor gut 2 Jahren Erwin Sellering an die Öffentlichkeit. Sein Amt als Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern gab er damals ab an Manuela Schwesig. Es war deshalb im doppelten Sinne tragisch, als nun Manuela Schwesig ihrerseits vor Kameras und Mikrofonen stand und ihre Erkrankung öffentlich machte, Brustkrebs. Von ihrem Amt als kommissarische SPD-Vorsitzende tritt sie zurück, doch bleibt sie Regierungschefin ihres Landes. Es war ein bemerkenswerter Auftritt, verbunden mit einer ungewöhnlichen Entscheidung, regieren trotz Krankheit. Wie Politikerinnen und Politiker mit Krankheiten umgehen und warum ihr körperlicher Zustand politische Bedeutung hat, darüber habe ich vor dieser Sendung mit der Kulturwissenschaftlerin Barbara Finken gesprochen. Sie ist Professorin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und sie forscht unter anderem über Mode, Körper, Ästhetik, Politik und Geschlechterverhältnisse. Ich habe sie gefragt, wie sie Manuela Schwesigs Auftritt wahrgenommen hat.
Ich fand, dass das eine sehr souveräne Geste war, dass Frau Schwesig keine Angst hatte zu sagen, dass sie krank geworden ist, dass sie Brustkrebs hat und dass sie das auch nicht glaubt, verstecken zu müssen. Und ich glaube, dieses Private öffentlich zu machen, ist tatsächlich eine politische Geste.
Eine Regierungschefin mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung, zugleich große Transparenz, was die Diagnose betrifft, wäre so etwas vor einigen Jahren denkbar gewesen?
Das ist eher unwahrscheinlich. Also Politiker sind eigentlich mit Krankheiten immer sehr versteckt umgegangen. Sie haben in der Krankheit eine Bedrohung ihrer Autorität gesehen, eine Bedrohung oft auch ihrer Stärke gesehen, eine Bedrohung aber auch ihrer Macht gesehen, sodass man Angst hatte, dass man dann vom Nächsten ersetzt wird oder dass man, sobald man ans Bett gefesselt ist, dass man dann ein Konkurrent seinen Platz wegschnappt. Insofern denke ich, ist das ein neuer Umgang mit Krankheit, ein offenerer, ein transparenterer und letzten Endes auch ein souveränerer, ja.
Aber wir haben ja schon nach wie vor das Bild, dass Politiker dann besonders erfolgreich sind, wenn sie keine Schwäche zeigen. Sie sollen Nächte durchverhandeln können, sie sollen mit wenig Schlaf auskommen, durchsetzungsstark sein, Sitzfleisch haben, Biss und Zähigkeit. Also wie passt das jetzt zusammen mit der Krankheit einerseits und mit der demonstrierten Stärke auf der anderen Seite?
Naja, ich glaube, es ist auch eine sehr große Stärke, seine Schwäche zeigen zu können. Und das ist vielleicht die eigentliche Stärke. Und insofern würde ich das als eine starke Geste interpretieren. Weil Leute, die ihre Schwäche, und wir sind alle sterblich und wir können alle Krankheiten kriegen. Und es ist, denke ich, an der Zeit, damit zu einem etwas souveräneren Umgang zu kommen, mit unseren Schwächen besser umzugehen. Und ich glaube, dass uns das dann letzten Endes auch zu stärkeren und widerstandsfähigeren Leuten macht.
Sie haben das eben schon angesprochen. Früher haben Politiker und wohl vor allem auch Politikerinnen eher versucht, ihre Krankheiten zu verheimlichen. Heidi Simonis ist so ein Fall, die frühere Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein. Die hat das später mal in einem Interview erzählt, dass sie Brustkrebs hatte, keinen einzigen Tag gefehlt hat, Operation am Wochenende, den Tropf unter einem Schal versteckt. Sie habe Angst gehabt, dass man sonst an ihrem Stuhl sägen würde. Was meinen Sie, ist das heute keine berechtigte Angst mehr, dass wenn man diese Schwäche zugibt, die Krankheit zugibt, dass man dann, wie Sie das eben formuliert haben, in der Autorität angreifbar ist?
Doch, ich glaube, das ist eine Angst, die man heute auch noch haben kann. Aber die Frage ist ja immer, wie man mit Ängsten umgeht. Und ich finde das im Fall des Brustkrebs eine besonders interessante Frage. Das ist ja eine weibliche Krankheit. Die Leute glauben, dass die meisten Frauen an Brustkrebs sterben, obwohl das nicht stimmt. Und das Interessante in diesem Fall ist, scheint mir, gerade im Zusammenhang mit Öffentlichkeit und Autorität, dass im 19. Jahrhundert etwa von Michelet ja eigentlich Weiblichkeit als eine Krankheit diagnostiziert worden ist. Und dass Frauen aufgrund ihrer Weiblichkeit, aufgrund ihrer Tage, weil sie Kinder bekommen, weil sie schwanger sind, weil sie Kinder stillen, vor allen Dingen aber aufgrund der Menstruation, eigentlich der Zugang zur Öffentlichkeit, der war ihnen als fatal verboten. Und dann kursierte das Blut ganz falsch und sie kamen völlig aus dem Konzept und letzten Endes starben sie. Das heißt, dass man eigentlich die weibliche Biologie als Krankheit definiert und diese Krankheit als ein Ausschluss aus Macht, Öffentlichkeit und Autorität interpretiert hat. Und ich denke, wenn heute eine große Politikerin sich jetzt ganz souverän dazu stellt, dann ist das auch ein großer Schritt für den Feminismus und für die Emanzipation, dass Weiblichkeit nicht eine besondere Krankheit ist, dass es nicht eine besondere Weiblichkeitskrankheit ist, sondern dass wir alle krank werden können und dass die Stärke eben gerade daran liegt, mit seinen Schwächen souverän umzugehen.
Nun wurde zuletzt auch über den Gesundheitszustand von Bundeskanzlerin Angela Merkel spekuliert, weil sie bei einigen öffentlichen Terminen stark gezittert hatte. Ist die Gesundheit eines Politikers, einer Bundeskanzlerin, Privatsache oder muss die Öffentlichkeit darüber Bescheid wissen?
Ich denke, das ist Privatsache. Und man soll es auch als eine Privatsache behandeln. Es ist aber natürlich immer ein politisches Faktum, diese Krankheit. Und die Frage ist eigentlich, wie man mit diesem politischen Faktum umgeht, weil natürlich sind die politischen Körperschaften, das sagt das Wort ja schon, in der Körpermetaphorik gedacht. Und wenn also das Staatsoberhaupt, ja, was ja auch in der Körpermetaphorik gedacht ist, als der Kopf des Staates, der jetzt praktisch krank wird, dann hat man natürlich immer schon Angst gehabt, dass der ganze Körper dadurch befallen wird und der ganze Körper dadurch geschwächt werden könnte. Insofern kann man sagen, es ist ein eminent politisches Faktum, aber ich meine, man sollte den Leuten, die dieses schwere und anstrengende Amt auf sich nehmen, das als Privatsache lassen. Aber das heißt nicht, dass es nicht objektiv ein politischer Fakt ist.
Wie kommt das, dass der Körper des Politikers auch ein politischer Körper ist?
Das ist eine uralte Geschichte. Das politische Imaginäre ist eben in Körpermetaphern verfasst. Ja, der Körper, der König ist der Kopf des Staates. Christus ist das Haupt der Kirche. Und wir können uns politische Körperschaften eigentlich ohne reale Körper nicht vorstellen. Das war natürlich in den Monarchien in gewisser Weise leichter. Insofern wird auch die Verkehrung des Körpers, die Perversion des politischen Körpers, die Korruption des politischen Körpers immer dargestellt durch eine Verkehrung des Körperbildes des Kaisers, des Königs, des Herrschers, der Herrscherin. Also wenn zum Beispiel Flaubert, Nero in den drei Geschichten, wenn der die Füße auf dem Tisch hat und der Kopf ist tiefer als die Füße, dann heißt das, dass mit diesem Kaiserreich was total im Argen liegt. Ja? Und insofern haben wir, obwohl wir natürlich keine Monarchien und auch keine verfassten Monarchien mehr sind meistens, haben wir trotzdem dieses Bild des Parlaments als Körperschaft, als Pax pro Toto für den Staatskörper. Von diesem Bild sind wir nicht weggekommen.
Frau Finken, Sie hatten das eben schon mal am Wickel, dass in früheren Zeiten die Weiblichkeit allein schon als Krankheit oder als Schwäche angesehen wurde. Wie ist das heute? Wird über den Gesundheitszustand von Politikerinnen anders gesprochen und berichtet als über den Gesundheitszustand von Politikern, Männern?
Also das schlimmste Beispiel ist natürlich Trump und Co. Ja, also das ist ja, darüber braucht man jetzt nicht mehr zu reden. Also ich würde sagen, es gibt noch immer so ein machistisches Residu. Es gibt bei Frauen ganz allgemein, glaube ich, eher den Verdacht der Hysterie oder den Verdacht des Überdrehtseins oder irgendwie sowas. Das liegt, glaube ich, immer noch in der Luft. Also wir haben uns nicht ganz von diesen Vorurteilen oder von diesen Präjugés befreit. Ich denke aber, dass wir jetzt Weiblichkeit im Großen und Ganzen nicht mehr als Krankheit ansehen, würde ich schon sagen. Und dass Männer eigentlich im Normalfall mit diesen Krankheiten sehr viel unsouveräner und ängstlicher und umgehen, als das Frauen tun.
Das war ein Gespräch mit Barbara Finken. Sie ist Professorin für Literaturwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Wir sprachen über den Körper und sein Amt, wie Politiker heute mit Krankheiten umgehen.